SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Im Oktober hatte Bundesaußenminister Johann Wadephul seine China-Reise kurzfristig abgesagt. Jetzt holt er sie nach. Am Morgen ist der CDU-Politiker in Peking gelandet. Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel berichtet.
Zunächst traf sich Wadephul mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao. Der deutsche Außenminister betonte, wie wichtig China für die deutsche Wirtschaft sei und unterstrich Gemeinsamkeiten und Kooperationsmöglichkeiten. So könne man beim Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Gleichzeitig mahnte Wadephul mehr Gerechtigkeit im Handel an, warnte vor Protektionismus und kritisierte indirekt übermäßige staatliche Subventionen der chinesischen Führung. Die EU-Kommission hat deswegen unter anderem Ausgleichszölle auf in China produzierte E-Autos verhängt. Ein weiteres Thema bei den Gesprächen dürften die Exportkontrollen für seltene Erden sein. Diese werden unter anderem in der Hochtechnologie benötigt. China ist der größte Produzent dieser kritischen Rohstoffe, doch die Staatsführung hat die Exporte eingeschränkt. Anschließend wurde der Bundesaußenminister von Chinas stellvertretendem Staatschef Han Zheng empfangen. Dabei betonte Wadephul, wie wichtig es für Europa sei, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine endet. Chinas Führung ist der wichtigste politische und wirtschaftliche Verbündete der Regierung in Moskau.
Mehrere deutsche Politiker haben besorgt auf die neue US-Sicherheitsstrategie reagiert. Sie werteten sie als Zeichen einer Abkehr von Europa. Einzelheiten von Bianca Schwarz.
Von einer zweiten Zeitenwende hat CDU-Außenexperte Norbert Röttgen gesprochen angesichts der neuen US-Sicherheitsstrategie. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stünden die USA nicht mehr an der Seite der Europäer, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Röttgen betonte, dass die USA sich künftig gezielt in die inneren Angelegenheiten Europas einmischen wollen. Und zwar, Zitat Röttgen, nach den ideologischen Vorgaben der Make America Great Again-Bewegung. Laut Röttgen würden die USA dazu in Deutschland die Zusammenarbeit mit der AfD suchen. Grünen-Chefin Franziska Brandner mahnte, dass Europa keine Zeit mehr verlieren dürfe. Der Kontinent müsse jetzt in die eigene Souveränität investieren. Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter findet, die USA seien unter Präsident Trump kein Wertepartner mehr.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas kann sich vorstellen, den Renteneintritt von der Zahl der geleisteten Beitragsjahre abhängig zu machen. Die SPD-Vorsitzende sagte der ARD, sie halte diese Idee für grundsätzlich gut. Aus der Nachrichtenredaktion Christina Trautwein.
Wer schon als junger Mensch in die Rentenkasse einzahlt, könnte mit diesem Modell früher in Rente gehen. Baas sagte, sie könne dieser Idee einiges abgewinnen. Wer dagegen später anfange und vielleicht erst studiere, müsse dann auch länger arbeiten. Der Wirtschaftswissenschaftler Südekum hatte die Diskussion angestoßen. Er halte es für gerechter, das Renteneintrittsalter an die Arbeitszeit zu koppeln, statt an eine Altersgrenze. Eine Rentenkommission soll nun über den Vorschlag beraten, ebenso wie über die Idee, den Renteneintritt mit der statistischen Lebenserwartung zu verbinden.
Die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung werden nach Einschätzung des Chefs der Techniker Krankenkasse Jens Baas für viele Versicherte im kommenden Jahr steigen. Es fehlten 10 Milliarden Euro, sagte er im ARD-Bericht aus Berlin. Eigentlich will die Bundesregierung die Krankenkassenbeiträge stabil halten. Als Gründe für die Kostensteigerung nannte Baas schlecht koordinierte Abläufe im Gesundheitssystem. Er forderte grundsätzliche Änderungen in allen Gesundheitsbereichen. Die Techniker Krankenkasse ist mit 12 Millionen Versicherten Deutschlands größte Krankenkasse. Am kommenden Sonntag ist Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn. Ab dann wird es mehr Zugverbindungen zwischen der Schweiz und Deutschland geben. Laut der Deutschen Bahn und den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gibt es mehr als 50 Direktverbindungen pro Tag und Richtung zwischen beiden Ländern. Matthias Zeller.
Skifahrer können ab dem Fahrplanwechsel von Köln, Dortmund und Hamburg direkt mit dem Zug nach Brigg im Bergkanton Wallis fahren und dort auf die Piste gehen. Auf der Strecke von Basel nach Hamburg setzen die SBB neu ihren Expresszug Giruno ein. In den vergangenen 10 Jahren ist die Zahl der Reisenden zwischen der Schweiz und Deutschland um die Hälfte angestiegen. SBB und Deutsche Bahn wollen ihre Zusammenarbeit im internationalen Verkehr vertraglich um 10 Jahre verlängern.
Rund um den Mainzer Hauptbahnhof erneuert die Deutsche Bahn seit Ende November Weichen, Gleise und Technik. Ab heute merken das die Fahrgäste noch deutlicher. Probleme gibt es bei der S8 zwischen Mainz und Wiesbaden und auf der Strecke Mainz-Alzey. Hier müssen Betroffene mit dem Bus weiterfahren. Auch einige Fernzüge fahren den Hauptbahnhof in Mainz derzeit nicht an. Auf der Ferieninsel Teneriffa sind wieder Menschen durch Riesenwellen ums Leben gekommen. Gestern Nachmittag brandeten die Wellen in das Naturschwimmbecken Isla Cangrejo und rissen mehrere Menschen mit. Julia Macher berichtet.
Der Küstenabschnitt im Südwesten der Ferieninsel Teneriffa, rings um Los Gigantes, ist von schroffen Felsen geprägt. Die Strömungen gelten als gefährlich. Bei den Toten handelt es sich um 2 Männer und eine Frau, unter ihnen auch Touristen aus Italien und der Slowakei. Riesenwellen sind auf den Kanaren nichts Ungewöhnliches. Sie brechen oft mit großer Kraft an der Felsküste der Vulkaninsel. Auch diesmal hatte die Inselregierung bereits seit Tagen vor hohem Wellengang gewarnt. Feuerwehr, Seenotrettung und Notärzte waren mit Helikoptern, Rettungsboot und mehreren Krankenwagen vor Ort.
In der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim zum ersten Mal seit 8 Monaten auswärts verloren. Gegen Borussia Dortmund stand es am Ende 0:2. Das Spiel war aber lange ausgeglichen, meinte danach auch einer der Torschützen, Nico Schlotterbeck.
Hoffenheim hat es uns extrem schwer gemacht. Und dann einmal vor der Halbzeit das Momentum genutzt, dann am Standard das Momentum genutzt, dann gut verteidigt, gute Nadelstiche gesetzt. Das war heute echt gut. Die Mannschaften um uns haben alle gepatzt, bis auf Leipzig und Bayern. Wir wollten dranbleiben, das haben wir heute geschafft. Haben nach hinten einen kleinen Vorsprung ausgebaut und dann muss ich auch sagen, verdient gewonnen.
Dortmund und Hoffenheim liegen in der Tabelle nur 5 Punkte auseinander. Dortmund ist auf Platz 3, Hoffenheim auf Platz 5. Das erste Bundesliga-Nord-Derby seit fast 8 Jahren hat der Hamburger SV gewonnen. Der Aufsteiger besiegte Werder Bremen mit 3:2.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dichte Wolken gibt es heute und in manchen Regionen auch etwas Regen bei maximal 11 Grad im Südschwarzwald und bis zu 17 Grad im Markgräfler Land.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die meisten von uns sind viele Stunden am Tag online. Bildschirme bestimmen unseren Alltag, am meisten wohl der unseres Smartphones. Das macht uns flexibler, schenkt uns mehr Freiheit, bietet Zugang zu Wissen und Unterhaltung und erleichtert den Kontakt zu anderen. Aber bei vielen Menschen verursachen diese Always-on-Mentalität und der hohe Medienkonsum auch Stress. Hilft da ab und zu ein bisschen digitale Entgiftung? Das fragen wir diese Woche in unserer Serie Digital Detox. Brauchen wir wieder mehr echtes Leben? Clara Hahn hat diese Frage ganz klar mit Ja beantwortet. Auch ihr ist es oft passiert. Eigentlich wollte sie nur nach der Uhrzeit schauen und hing dann schnell eine halbe Stunde bei Insta oder Ähnlichem fest. Etwa 50 bis 85 Mal schauen Menschen pro Tag auf ihr Smartphone, sagen aktuelle Studien. Aber nachdem Clara Hahns kleine Tochter sie auf diese ständige Handyguckerei aufmerksam gemacht hat, hat sie einen Entschluss gefasst, einen ziemlich radikalen. Das Smartphone kommt weg. Da wollten wir natürlich wissen, wie sie so lebt ohne. Frau Hahn, Ihre Tochter hat Sie dazu gebracht, das Smartphone wegzulegen. Was ist da genau passiert? Was war das für eine Situation?
Also ich hatte meine Tochter abends ins Bett gebracht und zu der Zeit war ich alleinerziehend und lag neben ihr im Bett und habe, während sie nicht eingeschlafen ist, Instagram gescrollt und dachte, wenn ich mich zur Seite drehe, dann sieht sie es schon nicht und wird es auch nicht merken. Aber es war halt einfach dunkel im Zimmer und das Licht hat sie auch angestrahlt. Und dann hat sie so ins Dunkle rein gesagt, Mama, du starrst immer aufs Handy. Und das hat mich so dermaßen geschockt. Es war so richtig so ein Schlag in die Magengrube, dass mir klar war, so kann das nicht weitergehen.
Also ein heilsamer Schock war das dann. Haben Sie dann direkt das Smartphone ausgemacht und nie wieder an oder musste dieser Entschluss dann doch erst noch ein bisschen reifen?
Tatsächlich noch an dem Abend ist dann der Entschluss gefallen. Ich bin, als sie eingeschlafen ist, ins Wohnzimmer gegangen und habe das dann durchgeplant, habe mir angeguckt, wie sieht denn so ein Leben ohne Smartphone aus? Und dann hat es, glaube ich, noch eine Woche gebraucht, bis ich dann auch ein Tastentelefon hatte, alle informiert habe, dadurch, dass ich auch Geschäftsführerin bin, auch beruflich die Dinge so umgestellt habe, dass es dann auch wirklich möglich war.
Und dann waren Sie also an dem Punkt, dass Sie wirklich kein Smartphone mehr benutzt haben. Inwiefern hat sich denn Ihr Alltag dadurch vor allem verändert?
Also die ersten, ich würde sagen, tatsächlich 2 Monate waren so eine Art, naja, ich möchte schon sagen, Entzug. Es war eine sehr starke Umgewöhnung. Also dieser Phantom-Moment, wenn man in die Hosentasche greifen will, wenn man an der Ecke steht und wartet auf jemand. Also das hatte ich öfters oder auch, wenn mir irgendwas unangenehm war. Also eigentlich immer in den Momenten, wenn eigentlich Gefühle hochkommen, dann schnell das Smartphone in die Hand nehmen zu wollen. Immer wenn das nicht ging, war es erstmal unangenehm und es war so eine Umgewöhnung. Und auch in dieser Umgewöhnung habe ich gemerkt, eigentlich diese Leerstellen, die das Smartphone eben hinterlassen hatte. So nach 2 Monaten, muss ich sagen, war ich dann darauf eingestellt und dann war es nicht mehr schwer und habe es dann auch wirklich genossen.
Sie sind nach Ihrem Entschluss und nach dem Erlebnis mit Ihrer Tochter erstmal ein Jahr lang ohne Smartphone unterwegs gewesen. Dann sind Sie wieder zu einem Smartphone zurückgekehrt. Jetzt haben Sie wieder keins. Was hat Sie denn zwischenzeitlich dazu bewogen, doch wieder ein Smartphone sich zuzulegen?
Ja, nach einem Jahr dachte ich, jetzt habe ich wieder die Disziplin und auch die Achtsamkeit mit mir selbst zurück, dass ich jetzt ein Smartphone einfach wieder an der Seite haben kann. Aber das ging wirklich sehr, sehr schnell. Also am Anfang hatte ich noch die Vorsätze, ich lege das Smartphone immer an einem bestimmten Ort in der Wohnung und all sowas. Aber dann wirklich innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 2 Wochen, waren wieder alle Gewohnheiten zurück, weil das Smartphone, ob man es sehr viel benutzt oder nicht, hat eben nichts mit Disziplin zu tun, sondern das Smartphone ist ja wirklich Design von Tausenden von Engineers, die darum sich kümmern, dass es wirklich uns alle in den Bann nimmt. Und da ist man auch nicht durch Achtsamkeit vorgeschützt. Und deswegen habe ich dann wieder den Entschluss gefasst, wieder ohne Smartphone zu sein, weil ich gemerkt habe, das Gerät selbst bringt mich immer wieder dazu, dieses endlose Scrollen zu machen.
Die Bloggerin Clara Hahn lebt ohne Smartphone und sagt, schon ein Spaziergang ohne das Gerät bringt was. Und von da aus können wir weitergehen, etwa mal einen ganzen Tag drauf verzichten. Digital Detox brauchen wir wieder mehr echtes Leben. So heißt unsere Serie diese Woche. Morgen spreche ich mit einer Psychologin darüber, was sie als Profi zu der Idee von Digital Detox sagt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nach seiner Reise in den Nahen Osten ist Bundeskanzler Merz heute in London zu Gast. Der britische Premier Starmer empfängt dort außerdem den französischen Präsidenten Macron sowie den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Thema sind Gespräche über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Was von dem Treffen zu erwarten ist, ordnet Nicole Markwald ein.
In den vergangenen Tagen hatten Delegationen aus Kiew und Washington in Florida verhandelt. Zelensky hatte sich nach eigener Aussage zum Abschluss dazugeschaltet. Seinen Angaben zufolge war der Austausch konzentriert und konstruktiv. Bei dem Treffen mit den europäischen Partnern geht es um den aktuellen Stand des Friedensplans für ein Ende des Krieges in der Ukraine. Die Europäer werden notwendigerweise eine tragende Säule der gerechten und dauerhaften Lösung sein, die wir gemeinsam aufbauen, schrieb der französische Präsident Macron auf der Plattform X.
In Syrien wurde vor einem Jahr Diktator Bashar al-Assad gestürzt. Damals eroberte die islamistische HTS-Miliz aus dem Norden des Landes gemeinsam mit Verbündeten die Hauptstadt Damaskus. Daran wird heute erinnert. Aus Damaskus berichtet Nina Amin.
Auf dem Umayyadenplatz im Zentrum von Damaskus ist für die Feier zum Jahrestag eine große Bühne aufgebaut. Die syrische Übergangsregierung hat den 8. Dezember zum nationalen Feiertag erklärt. Vor genau einem Jahr kamen im Zentrum der syrischen Hauptstadt zigtausende Menschen zusammen und feierten das Ende von Langzeitmachthaber Assad. Islamistische Rebellen aus dem Norden des Landes nahmen damals die Hauptstadt ein. Der frühere Rebellenanführer ist heute der syrische Übergangspräsident al-Sharr. Ein Jahr nach dem Umsturz berichten viele Syrerinnen und Syrer gegenüber der ARD, dass ihr Leben sich verbessert habe. Trotzdem blicken sie weiterhin mit Sorge in die Zukunft. Der Wiederaufbau läuft schleppend, viele Häuser sind zerstört sowie große Teile der Infrastruktur.
Die EU-Innenministerinnen und Minister arbeiten heute in Brüssel an den letzten Bausteinen zur großen EU-Asylreform. Um welche Punkte es da geht, berichtet Katrin Schmidt.
Die europäischen Innenministerinnen und Minister planen heute bis zu 3 Haken zu setzen. Einmal hinter die Rückführungsrichtlinie, auf Basis derer Personen, die kein Recht auf Asyl in der EU haben, künftig schneller und konsequenter abgeschoben werden können. Durch einheitliche Regelungen, zum Beispiel für Abschiebehaft. Eng mit dieser Entscheidung verbunden ist auch die Frage, wohin abschieben. Dazu wollen die Innenressortchefs eine gemeinsame Position zur Liste sicherer Herkunftsländer beschließen. Fortgesetzt werden in Brüssel auch die Beratungen über den Solidaritätsmechanismus. Nach ersten Vorschlägen der Kommission könnte unter anderem Deutschland aufgrund der bereits hohen Belastung sich von der Verpflichtung befreien lassen, weitere Geflüchtete aus anderen EU-Ländern zu übernehmen.
In Mainz gibt es weiter Protest gegen das Tempo-30-Limit in der Innenstadt. Am Vormittag beschäftigt sich der Stadtrechtsausschuss mit der Regelung, weil Privatpersonen Beschwerde eingelegt haben. Rabea Amri.
Ursprünglich war das Tempolimit eingeführt worden, um die Luftqualität zu verbessern. Im vergangenen Frühjahr hatte der Stadtrechtsausschuss die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Rheinachse sowie in der Parkus- und Kaiserstraße dann gekippt. Begründung: Die Schadstoffgrenzwerte würden mittlerweile auch ohne Tempolimit eingehalten. Die Schilder wurden abgeschraubt, aber nur wenige Wochen später wieder aufgehängt. Das Mainzer Verkehrsdezernat berief sich dabei auf ein Lärmgutachten. Ob es in der heutigen Sitzung des Stadtrechtsausschusses zu einer Veränderung der Tempo-30-Regelung kommt, ist offen.
Wie geht es weiter mit dem Krankenhaus in Boppard? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises. Lara Steinebach berichtet.
Es geht darum, ob der Kreis dem Kompromissvorschlag, der zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister hoch erarbeitet worden ist, zustimmt. Demnach soll das Krankenhaus zu einer sogenannten Regioklinik umstrukturiert werden. Das will das Land mit mehr als 2 Millionen Euro fördern. Der Kreis muss dafür mit der Stadt Boppard und der Stiftung Heilig Geist dem Krankenhaus in den kommenden 2 Jahren rund 2 Millionen Euro zuschießen. Das ist ein Teil des Kompromissvorschlages, damit das Krankenhaus gerettet werden kann. Auch die Stadt Koblenz und der Kreis Main-Koblenz müssen sich noch mit dem Thema beschäftigen, weil die weiteren Kosten vom Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein getragen werden müssten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In der alten Bundeshauptstadt Bonn wird heute im Haus der Geschichte eine neue Dauerausstellung eröffnet. Eigentlich sollte Kanzler Friedrich Merz kommen, weil er aber, wie gehört, einen wichtigen Termin in London hat, vertritt ihn Kulturstaatsminister Weimer. Für Merz wäre der Termin in NRW sicher ein besonderer gewesen. Er stammt ja aus dem Bundesland. Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth hat sich darüber Gedanken gemacht.
Bonn und Berlin, eine Hassliebe. Die eine Stadt hat den Regierungssitz verloren, die andere zurückbekommen. Und der Verlierer ist auf den Gewinner natürlich immer noch so ein bisschen sauer. Dabei fühlt sich Bonn weiterhin wie die wahre Bundeshauptstadt. Oder sagen wir, die Bundeshauptstadt der Herzen. Und sie hat mit dem Haus der Geschichte ein Museum, das sich vor den Museen in Berlin kein bisschen verstecken muss. Ausgestellt ist deutsche Zeitgeschichte, zum Beispiel der Mercedes von Konrad Adenauer, der Zettel, auf dem Günter Schabowski Notizen zur Maueröffnung aufgeschrieben hatte, die berühmte Pressekonferenz 1989, oder Stühle aus dem ersten Plenarsaal. 14 Monate ist das Haus der Geschichte umgestaltet worden. Kanzler Merz kommt ja aus Nordrhein-Westfalen. Bonn ist für ihn als Sauerländer fast schon Nachbarschaft. Er fände es sicher gar nicht so schlecht, wenn das Rheinland Regierungssitz geblieben wäre. Oder wieder wird? Nein, das ist Geschichte und bestens untergebracht im Haus der Geschichte.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.